NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Jürgen Deppe. Ehrenamt ist, laut Definition, die Wahrnehmung eines öffentlichen Amtes oder einer gesellschaftlichen Aufgabe im Gemeinwohlinteresse und das unentgeltlich, also ehrenamtlich, daher kommt es ja auch. In Deutschland, so sagt es das Bundesinnenministerium, gehen rund 29 Millionen Menschen einem Ehrenamt nach, also mehr als jede zweite oder jeder dritte. In Sport und Bildung, in Kommunalpolitik und freiwilliger Feuerwehr, im sozialen Bereich, in Umweltprojekten, in Nachbarschaftshilfe, Bürgervereinen, Stadtteilinitiativen, aber eben natürlich auch in der Kultur, in Vereinen, Projekten, Kulturzentren. Darüber möchte ich mich heute unterhalten mit Vanessa Isabel Reinwand-Weiß. Sie ist Direktorin und Geschäftsführerin der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel und hat eine Professur für kulturelle Bildung an der Universität Hildesheim. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Deutschland wird ja allenthalben für seinen vorbildlichen Kulturbetrieb gelobt. Also nirgendwo gibt es so viele Theater, Museen, Konzerthäuser, Opernhäuser. Die finanzielle Ausstattung ist auch vorbildlich, auch wenn natürlich jedes einzelne Haus immer wieder klagt, das hätte zu wenig Geld. Aber es ist schon sehr viel mehr als in anderen Ländern. Aber es gibt neben diesem hochprofessionellen und auch hochsubventionierten Bereich auch natürlich immer den des Ehrenamtes. Können Sie einschätzen, welchen Stellenwert das Ehrenamt im Kulturbetrieb, im Kulturbereich überhaupt einnimmt?
Also einen ganz enormen Stellenwert nimmt das Ehrenamt im Kulturbereich ein. Also gerade wenn wir auf die ganzen Verbände und Vereine schauen, die Kultur organisieren und vor allem nicht nur in den Großstädten, sondern auf dem Land, in der Breite, in der Fläche, dann ist das eine enorme Masse an Menschen, Sie haben es gerade auch schon genannt, die tatsächlich für Kultur, für Kunst und Kultur steht in Deutschland.
Wo verläuft denn eigentlich da, das habe ich mich auch in der Vorbereitung immer wieder gefragt, die Grenze zwischen Laien und Amateuren, die einfach gerne musizieren, gerne auf der Bühne stehen, die sich gerne engagieren, gerne malen etc. und dann aber dem Ehrenamt, das ja, ich habe es vorhin gesagt, im Gemeinwohlinteresse fungiert.
Also die Grenze ist sehr, sehr fließend und man müsste da, glaube ich, jetzt tiefer einsteigen in die einzelnen Sparten, um das genau zu definieren. Aber die Grenze ist sehr, sehr fließend und natürlich ist es immer dann Ehrenamt, wenn Sie keine regelmäßige Entlohnung für Ihre Tätigkeit bekommen. Es gibt zwar eine Ehrenamtspauschale, die Ehrenamtliche natürlich auch bekommen können, aber das ist mehr oder weniger eine Aufwandsentschädigung. Und ansonsten machen Ehrenamtliche das eben für das Gemeinwohl, aber sie setzen vor allem eben ihre Freizeit dafür ein, für diese Tätigkeiten. Und das sagt noch überhaupt nichts über die Qualität der künstlerischen Leistung dann aus, die dort erbracht wird, weil die kann eben auch im Ehrenamt wirklich professionell sein. Also wenn wir zum Beispiel auf den großen Bereich der Musik schauen, der Chorlandschaft, für die Deutschland ja auch bekannt ist, dann haben wir hier hervorragende Chöre, die zusammen musizieren mit professionellen Musikern und Musikerinnen und die haben Konzerte, für die sie ganz normal hohen Eintritt bezahlen und das ist wirklich professionelle Musik. Also man kann eben nicht sagen, Ehrenamt ist gleich einer schlechteren künstlerischen Qualität per se. Das führt in die Irre, aber man muss einfach so definieren, Ehrenamt ist etwas, wofür Menschen viel Zeit einsetzen und das ist eben freie Zeit.
Das, was Sie gerade beschrieben haben, also so eine künstlerische Initiative wie beispielsweise bleiben wir mal bei den Chören. Die organisieren sich dann ja auch gerne mal in Vereinen. Dazu braucht es in Deutschland 7 Gründungsmitglieder und dann gibt es da so sehr undankbare Aufgaben wie Schriftführer oder für die Finanzen zuständige Menschen, was dann weniger natürlich mit dem Künstlerischen zu tun hat. Ist das eigentlich eher eine Barriere oder ist genau diese Vereinsstruktur auch ein Hilfsmittel für so etwas?
Da sind wir genau schon beim einem wichtigen Punkt und einem Knackpunkt, was das Ehrenamt geht. Wir sehen jetzt auch nach Corona, dass das Ehrenamt sich deutlich wieder erholt. Also, dass sehr, sehr viele Menschen eigentlich ins Ehrenamt gehen, ehrenamtlich tätig sind. Aber genau wenn es darum geht, diese oft unliebsamen Posten, die mit Papiertätigkeiten, mit Bürokratie zu tun haben, die mit Verantwortung zu tun haben, dass ich sozusagen auch rechtlich in einer Verantwortung stehe, da haben wir durchaus im Kulturbereich Nachwuchsprobleme. Das sind Jobs, die sind nicht sehr beliebt. Und sie sind aber unglaublich notwendig, um eben die Landschaft und die ehrenamtlichen Tätigkeiten am Laufen zu halten. Weil eben häufig ist ein Verein, diese Verfasstheit, die Grundlage dafür, die Arbeitsgrundlage dafür, dass alles andere passieren kann. Und natürlich möchten Menschen sich ausdrücken in ihrer jeweiligen Kunstform oder in ihrem Ehrenamt und sie möchten mitgestalten. Aber ja, wie Sie schon gesagt haben, niemand möchte vielleicht Schriftführer sein, niemand möchte auch die Verantwortung tragen eines Vorstands, möchte sich vielleicht rumschlagen mit internen Beziehungskrisen, die dann da doch häufiger vorkommen. Also das sind alles Punkte, warum Menschen das Handtuch schmeißen in diesen Ämtern und eben wir vor allem es schwer haben, junge Personen für diese Tätigkeiten zu bekommen.
Es ist ja ohnehin eine Tendenz, das merkt man bei etablierten Einrichtungen, auch an Theaterkassen, wo immer wieder gesagt wird, die Leute kaufen ihre Karte nicht mehr 14 Tage vorher, sondern entscheiden sich spontan am Abend. Das sehen wir auch bei Vereinsstrukturen, wo Menschen eigentlich nicht mehr bereit sind, sich längerfristig nachhaltig zu engagieren, sondern man sieht ja jetzt viel so diese Pop-up-Bewegungen. Da wird mal ein Thema gerade en vogue, dann wird man sich auch mal einige Wochen, einige Monate da engagieren, aber nicht längerfristig. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, um beispielsweise das ganze ehrenamtliche Engagement zu retten?
Also da gibt es jetzt ganz viele unterschiedliche Ebenen. Also natürlich ist es richtig, wie Sie sagen, dass Menschen sich vielleicht nicht mehr so langfristig binden wollen und deswegen auch viele Strukturen auch im Bereich der Kultur schon umschalten auf Projekttätigkeiten. Dass man eben sagt, man ist vielleicht nicht mehr ein Leben lang Mitglied in einem Orchester, sondern man kommt mal für die Erarbeitung eines Werks dazu und danach ist man wieder weg. Das ist vor allem für Studierende attraktiv, die vielleicht auch nur eine begrenzte Zeit an dem Ort sind, wo sie studieren. Und da kann das absolut attraktiv sein. Grundsätzlich würde ich aber sagen, ist das nicht das Allheilmittel. Weil wenn wir gerade in den ländlichen Raum schauen und zum Beispiel gucken auf Bürgerzentren, auf soziokulturelle Zentren, dann sind das schon Strukturen, die auf Dauer angelegt sind. Und Menschen haben auch den Willen, in ihrer Kommune dann oder in ihrem Lebensumfeld Dinge langfristig auch mitzugestalten, über viele Jahre hinweg. Und dort bauen sich ja auch Beziehungen auf, die tatsächlich auch über Jahre bestehen. Also ich würde nicht generell sagen, dass alle nur das Interesse haben, projektmäßig dabei zu sein, sondern dass man sehr unterscheiden muss, um welches Ehrenamt handelt es sich und sind das eher Strukturen, die wirklich auf lange Sicht angelegt sind, weil sie einfach im unmittelbaren Lebensumfeld und in der unmittelbaren Lebensrealität der Menschen stattfinden. Also ich gestalte durch ein soziokulturelles Zentrum einfach meinen Alltag mit in meinem Dorf zum Beispiel oder in meinem ländlichen Raum und ich verbinde das mit einer Tätigkeit, mit einer sozialen Tätigkeit oder mit einer technischen Tätigkeit, weil ich da einfach als Hausmeister noch tätig bin oder wie auch immer. Also da gibt es ganz, ganz vielfältige Ausprägungen. Oder ich habe eben, und das häufig eben auch eher in den Städten, dann wirklich so punktuelle Tätigkeiten und mache ein Projekt. Das kann attraktiv sein, das kann eine Form sein, die attraktiv ist, aber es gibt eben da auch Unterschiede. Ein weiterer Punkt, den man eben aber grundsätzlich sehen muss, ist eine Frage, wie kann ich Ehrenamt denn generell unterstützen? Also so, dass ehrenamtliche Strukturen, die eben auch als Belastung empfunden werden können, weil sie eben damit zu tun haben, dass eben auch eine Mitgliederversammlung in einem Verein organisiert werden muss oder dass rechtliche Dinge passieren müssen. Was kann man dort tun? Und da gibt's ganz gute Ideen und Ansätze über Netzwerke, dass man tatsächlich sagt, wir bauen ein Netzwerk und da gibt es zum Beispiel eine Person, die kümmert sich für mehrere Verbände oder für mehrere Vereine um die Buchhaltung oder um bestimmte Papiersachen. Das ist so ein Modell. Da kommen jetzt vermehrt Ideen dazu. Da gibt es, glaube ich, noch nicht so viel Realisation überall. Aber das ist tatsächlich etwas, wo man ansetzen könnte.
In der Corona-Zeit, wir haben es ja gerade schon angesprochen, da ist immer viel davon gesprochen, die Kultur als Lebensmittel sei so unglaublich wichtig. Jetzt haben wir gerade auch ein bisschen über die ländlichen Regionen gesprochen, wo also natürlich nicht jede kleinere Stadt oder jedes Dorf sein eigenes Theater, sein eigenes Konzerthaus, sein eigenes Museum hat, aber natürlich trotzdem Kultur stattfindet. Wenn wir beim Lebensmittel bleiben, sind wir dann kulturelle Selbstversorger und verlässt sich womöglich auch die öffentliche Hand darauf, dass die Bürger da vor Ort das schon irgendwie für sich regeln?
Ich glaube, die Kommunen haben oftmals gar keine andere Wahl, als sehr viel in ehrenamtliche Hände zu geben. Und da ist aber eben auch so, dass man das Ehrenamt nicht unterschätzen darf, weil da eben so viel Arbeit passiert, so viele Ressourcen reinfließen, ist es gerade für Kommunen wichtig, Hauptamt zu fördern, zentrale hauptamtliche Stellen zu fördern, also sozusagen Kümmerer auch oder eben Netzwerke, die versuchen, Ehrenamt mitzuorganisieren und mitzustützen. Das ist, glaube ich, etwas, was wirklich ein Erfolgsrezept ist, um diesen großen Willen, der ja auch da ist, Kultur als Lebensmittel mitzugestalten. Also da sehe ich einen ganz großen Willen und eine ganz große Bereitschaft. Aber es muss eben Entlastung auf der anderen Seite stattfinden, was eben Bürokratie angeht, was zeitliche Dimensionen angeht, weil ich halt vielleicht nur 5 Stunden die Woche für mein Ehrenamt aufbringen kann, aber einfach mehr nicht aufbringen kann. Aber es müsste, wenn die Strukturen wegbrechen. Und hier, glaube ich, muss man als Kommune wirklich darüber nachdenken, welche Strukturen, die oftmals gar nicht so teuer sind, kann ich aber bauen, um Ehrenamt bestmöglichst zu unterstützen und die Schwelle, die Menschen haben, um für ein Ehrenamt einzusteigen, die möglichst zu senken.
Nun sind es viele ältere Menschen, die Ehrenämter übernehmen. Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, dass viele ältere Menschen sich in Vereinen organisieren, das zu einer gewissen, in Anführungszeichen, Überalterung führt. Aber ist das nicht im Grunde auch eine Win-Win-Situation? Da sind Menschen, meinetwegen auch am Ende ihres Berufslebens, die aber noch voll in Saft und Kraft stehen, die ihre ganze Zeit, die sie dann ja auch haben, da reinstecken können, die gleichzeitig aber auch das ganze Know-how beispielsweise, das sie sich im Laufe ihrer Berufskarriere womöglich angeeignet haben, in so einen Verein stecken. Und außerdem spiegelt das Ganze dann ja auch ein bisschen unsere Gesellschaft wieder. Wir werden ja auch immer viel älter. Ist das aber nicht eigentlich auch etwas, also dass diese Vereine und diese Art von Ehrenamt im Grunde auch die Gesellschaft stärker repräsentiert?
Ich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut in Fällen, wo ältere Menschen Ehrenämter innehaben, aber auch den Platz lassen für Junge, die mitgestalten wollen. Und das ist auch wieder eine Frage, wie man Beziehungen lebt in den Verbänden und den Vereinen. Und wir sehen eben im Kulturbereich, dass auf der einen Seite das Argument, das Sie jetzt gebracht haben, dass wirklich Ältere ein großer Schatz sind, also Menschen in der nachberuflichen Phase, man sagt auch im dritten Lebensalter, das eben oftmals geprägt ist von einer hohen Aktivität noch, dass man eben dort wirklich Menschen hat, die eine reiche Erfahrung mitbringen und die wirklich auch wollen und die ganz, ganz toll solche Ämter auch managen. Das Problem ist aber häufig dabei, dass sie das so tun, wie sie vielleicht auch 40 Jahre lang ihr Berufsleben gelebt haben und dass dann jüngere Menschen in den Verein oder in den Verband kommen und dann sehen, okay, diese ganzen Ämter, wo ich eigentlich gestalten könnte, sind jetzt besetzt durch ältere Personen und die haben auch viel mehr Zeit, die haben viel mehr Ressourcen, als ich als junger Mensch das vielleicht einbringen könnte. Und das schreckt natürlich dann ab. Und dann haben wir Riegen von Vorständen, die älteren Kalibers sind. Und damit versperren wir wiederum jungen Menschen, die auch mitgestalten wollen, den Weg. Und das Beste, also das, die Lösungsmöglichkeit oder das, was wir brauchen, ist ja eine gute Mischung. Also wir brauchen eine gute Mischung aus unterschiedlichen Altersgruppen, aus unterschiedlichen Herkünften. Also wir brauchen auch Diversität im Ehrenamt. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die es zu fördern gilt. Also wie schaffe ich ehrenamtliche Positionen auch so zu besetzen, dass sie eben divers besetzt sind und dass dann wirklich auch ein intergenerationeller Dialog stattfinden kann.
Haben Sie eine Idee, wie das stattfinden könnte?
Ich glaube, wenn wir jetzt über Herkunft sprechen, dann ist schon eine Möglichkeit, stärker auf migrantische Organisationen, Verbände, Vereine, Selbstorganisationen zuzugehen, weil hier ist auch ein ganz großes Potenzial für Ehrenamt. Also ganz, ganz viele migrantische Vereine sind es komplett gewohnt, dass alles ehrenamtlich läuft, dass sie keinerlei staatliche Unterstützung kriegen und auch keinerlei Hauptamtunterstützung. Und hier auf diese Menschen zuzugehen und zu sagen, lasst uns was zusammen machen, gerade im Bereich der Kultur und hier auch keine Schranken im Kopf zu haben, sondern Kultur erstmal als eine Auseinandersetzung mit ästhetischen Praxen, die ganz niedrigschwellig passieren kann, zu sehen. Das kann, glaube ich, ein großer Gewinn sein für auch Verbände und Vereine, die hier in Deutschland vielleicht schon hunderte Jahre lange Geschichte haben, dass die sich nochmal erneuern und eben auch zusammenschließen mit anderen Verbänden und Vereinen. Sowieso im Bereich der Netzwerkbildung, also im Bereich dessen zu gucken, ich gucke über meinen eigenen Tellerrand raus, wer ist eigentlich rechts und links von mir und kann man sich Arbeiten auch teilen, kann man über Zusammenschlüsse auch erreichen, dass vielleicht eine Belastungssituation weniger wird, Das ist eigentlich der nächste Schritt, den wir im Ehrenamt gehen müssen.
Das deckt sich ein bisschen mit einer Tendenz, die wir in der jüngsten NDR-Fragt-Umfrage gesehen haben. Da haben über 16.000 Menschen daran teilgenommen. Und da ist unter anderem dabei rausgekommen, dass sich viele Ehrenamtliche zu wenig wertgeschätzt fühlen. Das basiert natürlich auch ein bisschen darauf, dass in unserer Gesellschaft immer eigentlich alles über Geld und Honorare und Finanzen läuft und in dem Bereich eben nicht. Aber wie könnte man so eine Wertschätzung herstellen? Denn die Arbeit als solche, auch die non-pekuniäre, ist natürlich extrem wichtig.
Auch da gibt es Riesenunterschiede. Also da gibt es hauptamtliche Strukturen, die es wirklich schaffen, eine Wertschätzung für ihre Ehrenamtlichen herzustellen. Sei es durch kleine Geschenke, sei es durch kleine Aufmerksamkeiten, sei es einfach nur ein Anruf zum Geburtstag. Also einfach Beziehungsarbeit zu betreiben und zu sagen, du bist jetzt hier nicht nur jemand, der einen Job macht, für den ich vielleicht kein Geld habe, den hauptamtlich zu bezahlen, sondern du bist ein wertvoller Mensch an dieser Stelle und bringst dich mit deinen ureigensten Fähigkeiten hier ein und das wertschätzen wir. Das ist ein absolut ganz, ganz wichtiger Punkt, aber man muss zur Ehrenrettung des Hauptamtes einfach auch sagen, dass auch Hauptamt immer mehr unter Druck gerät. Gerade im Bereich der Kultur sehen wir das zum Beispiel in den freien Kulturszenen noch nicht unbedingt so sehr in den großen Kulturinstitutionen, aber zum Beispiel in den kleineren oder eben freie Kulturszene. Sehen wir einfach, dass die Geschäftsstellen und dass die Organisationen selber ums Überleben kämpfen, weil sie einfach kaum Hauptamtliche mehr haben, weil einfach die Förderung weniger wird und das wird in den nächsten Jahren nicht besser werden. Und das heißt einfach, dass auch auf dem Hauptamt ein großer Druck lastet und auch eine Wertschätzung zu geben natürlich Zeit und Ressourcen kostet. Und oftmals ist einfach im Hauptamt sind diese zeitlichen Ressourcen sich auch noch jetzt explizit um die Wertschätzung für das Ehrenamt zu kümmern, oft einfach nicht da. Auch wenn der Wille da ist und auch wenn das Wissen da ist, dass das eigentlich sehr notwendig ist und wenn vielleicht sogar die Beziehungen da sind, dass man es auch gern macht, aber es sind einfach andere Dinge, die für das Überleben viel, viel wichtiger sind und deswegen gelingt das dann oft nicht.
Sie hören das Gespräch auf NDR Kultur heute mit Vanessa Isabel Reinwand-Weiß, Direktorin und Geschäftsführerin der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel und Professorin an der Universität Hildesheim. Frau Professor Reinwand-Weiß, das Institut für kulturelle Teilhabeforschung hat kürzlich konstatiert, dass im Kulturbereich vieles, und jetzt zitiere ich mal wörtlich, was über institutionelle Strukturen nicht gestemmt werden kann, über das Engagement von Ehrenämtern gedeckt würde. Und dann geht es weiter. Ohne Ehrenämter könnte das Kulturangebot vielerorts nicht in dem Umfang stattfinden, wie wir es kennen. Ist das nun Fluch oder Segen für das Ehrenamt? Also es wertet das Ehrenamt ja auf, ohne das würde es nicht gehen. Auf der anderen Seite sieht es aber auch so aus, als würde die, ich sag mal, subventionierte, etablierte, institutionelle Kultur durchaus auch einfach Nutzen nießen vom Ehrenamt und womöglich auch ausnutzen.
Ja, also auch da wieder sind verschiedene Dinge richtig. Also auf der einen Seite ist das Ehrenamt absolut notwendig, eben gerade in der Breite, ich habe es schon gesagt, also in der Breite des Landes. Viele kleinere Strukturen überleben einfach nicht ohne das Ehrenamt. Aber das Ehrenamt hat da auch eine ganz andere Funktion, als es das jetzt hat in größeren Städten, in der professionellen Szene. Und ich glaube, wir brauchen einfach beides, weil es zwei vollkommen unterschiedliche Kulturverständnisse auch sind, über die wir sprechen. Und ich glaube, das eine gegen das andere auszuspielen, macht überhaupt keinen Sinn, sondern das eine kann nur mit dem anderen stark sein. Das heißt, wir brauchen, um ein starkes Ehrenamt zu haben und wirklich in der Fläche Kultur zu haben und Kultur zu haben, die von den Menschen kommt. Also das heißt, Kultur ist das, was ich selber gerne mache, was ich selber gerne erlebe und es ist auch mein Alltagserleben. Um das zu stärken, brauchen wir hauptamtliche Strukturen und das ist auch eine absolut staatliche Aufgabe. Das muss gefördert werden. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass der Einsatz von Ehrenamtlichen auch in der professionellen Kultur ein Ausnützen ist, sondern die Menschen kommen ja freiwillig. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da alle hingetrieben werden, sondern die kommen ja freiwillig. Es gibt ganz viele Menschen, die in Kultureinrichtungen tätig werden wollen. Das heißt zum Beispiel im Museum als Kraft, die am Eingang steht, Menschen mit begrüßt in diesem Raum oder sei es auch in der Vermittlung. Das ist wirklich für viele Menschen auch eine Ehre und ein Traum, so eine Arbeit machen zu können und quasi ganz nah dran zu sein, auch an professioneller Kunst und Kultur. Und da würde ich sagen, warum sollen wir das nicht tun? Also es gibt viele Menschen, die das machen wollen. Aber es ist eben wichtig, dass wir die entsprechenden Strukturen auch haben, dass diese Menschen das machen können, wofür sie das machen wollen. Nämlich sie wollen es der Sache wegen machen und sie wollen es machen, weil sie Kunst und Kultur lieben. Und sie wollen es nicht machen, weil sie einen Hauptamtlichen dadurch ersetzen.
Aber da kommt natürlich auch öfter mal der Vorwurf, dass Ehrenamt da so eine Lückenbüßerfunktion übernimmt. Also es wird natürlich vom Bundespräsidenten, genauso auch vom Bundesinnenministerium, als gelebte Demokratie empfunden, wenn sich Menschen ehrenamtlich engagieren. Aber genau das, auch wie das Institut für kulturelle Teilhaberforschung ja im Grunde ein bisschen bemängelt, da werden Aufgaben, die eigentlich wirklich dem Gemeinwohlinteresse entsprechen und eigentlich dementsprechend auch von der öffentlichen Hand, von der Öffentlichkeit finanziert werden müssten, dann delegiert ans Ehrenamt. Und das ist aber dann doch im Grunde wirklich eine Lückenbüßerfunktion und auch eine gewisse Art von Ausnutzung, oder?
Das ist richtig. Also wenn Ehrenamt natürlich dafür sorgt, dass Hauptamt abgebaut wird, dass professionelle Strukturen abgebaut werden, dann läuft an der Stelle, glaube ich, etwas schief, sondern eben das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich das Hauptamt auslage in das Ehrenamt, dann mache ich auf Dauer auch das Ehrenamt kaputt. Also das ist wirklich etwas, dann werden wir auf Dauer weniger Kultur haben. Wenn ich es umgekehrt mache und eben sage, ich stärke das Hauptamt, dann stärke ich damit auch die ehrenamtlichen Strukturen. Und wir können uns ja gerade in diesen Zeiten, die wir im Moment haben, nichts mehr wünschen als eine aktive Zivilgesellschaft, als aktive Bürgerinnen und Bürger, die auch über Kultur, über unterschiedlichste Tätigkeiten ihre Wertschätzung auch für ein Gemeinwohl und für eine Gemeinschaft zum Ausdruck bringen. Und das ist, glaube ich, etwas, als sogenannte weiche Faktoren werden sie oft beschrieben, aber sie sind eigentlich wirklich der Kitt für unsere Gesellschaft. Und sie sind auch dafür da, dass gesellschaftliche Spaltungen eben nicht erst zum Tragen kommen, weil durch die vielen Filterblasen, die wir haben, also dass man sich nur noch in sehr engen Lebensräumen bewegt, mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die ganz genauso denken wie man selber, das führt ja zu diesen ganzen Konflikten und zu dem Mangel an Diskurskultur, die wir eigentlich auch haben im Moment und die auch dazu führt, dass wir antidemokratische Tendenzen noch und nöcher haben. Und ich glaube, die Förderung eben von Hauptamt in der Kultur, was sozusagen dann auch wieder weitergegeben werden kann an ehrenamtliche Strukturen, ist ein Pfeiler von einer guten Demokratieförderung. In der Theorie ist das glasklar, aber leider wird es eben in der Praxis und auch in der politischen Praxis oft so nicht wahrgenommen oder eben auch in dieser Form nicht wertgeschätzt, weil es ja keine Zyklen sind, die sich nach ein, zwei Jahren sofort amortisieren. Das heißt, wenn ich jetzt das Hauptamt stärke, wenn ich Ehrenamt stärke, dann ist das etwas, was sich ja entwickeln muss über längere Zeiträume. Und in der Politik ist man also leider oft nicht gewohnt, über längere Zeiträume zu handeln auch und tatsächlich Dinge anzustoßen. Es passiert ja, aber es passiert nicht genug aus meiner Sicht. Und insofern wäre da etwas, wo Politik auch tätig werden müsste.
Zum Schluss möchte ich noch einmal auf Ihr Spezialgebiet kommen. Wir haben jetzt über Chöre, über Theater, über Museen gesprochen. Ihr Spezialgebiet ist die kulturelle Bildung. Was spielt Ehrenamt da für eine Rolle?
Ich bin überzeugt davon, dass eine gute kulturelle Bildung Beziehungsarbeit ist. Das heißt, es geht nicht darum, Kunstwerke anderen Menschen zu erklären, sondern es geht darum, mit Menschen über Kunst und Kultur ins Gespräch zu kommen und ins Handeln zu kommen bei der kulturellen Bildung. Und das geschieht am besten, wenn es wirklich von Mensch zu Mensch passiert und auf unterschiedlichste Weise. Das kann in einem akademischen Diskurs, aber es kann ganz, ganz niedrigschwellig in einem Alltagsgespräch über eine bestimmte Situation, über einen Anlass, den eine Kultureinrichtung geben kann, sei es ein Theaterstück, sei es ein Konzertabend, sei es Ausstellung in einem Museum, sei es ein gutes Buch, worüber man ins Gespräch kommt. Das ist wirklich eine Aufgabe. Also Vermittlung von Kultur machen wir eigentlich alle tagtäglich. Aber auch da ist genau das wichtig. Es braucht professionelle Vermittlungsstrukturen in den Häusern um wiederum Ehrenamtliche in die Lage zu versetzen, dass sie auch als Botschafter von Häusern unterwegs sind. Weil was kann mir denn Besseres passieren als eine hauptamtlichen Vermittlerin beispielsweise an einem Museum, wenn ich eine Arbeit mache, die ganz, ganz viele Leute ansteckt, die dann wiederum in ihrem Alltag erzählen, was für eine tolle Arbeit das Museum macht und dass man da unbedingt hingehen muss und dass man da am besten auch mal zusammen hingeht und dass man darüber ins Gespräch kommt. Also auch da wieder, die Professionalität brauchen wir, um das Ehrenamt eigentlich zu stärken.
Vanessa Isabel Rheinwand-Weiß, Direktorin und Geschäftsführerin der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel und Professorin für kulturelle Bildung an der Universität Hildesheim, für dieses hochinteressante Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Mein Name ist Jürgen Deppe.
NDR Kultur.